Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose, down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wie immer Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias.
Heute geht es weiter mit dem Thema Schwindel. Das letzte Mal hatten wir besprochen, dass es insgesamt 10 Schwindelsensoren in beiden Innenohren gibt, also pro Seite jeweils 3 Bogengänge für Drehungen und 2 Makulaorgane, Saculus und Utriculus, die die Linearbeschleunigung messen, also wie Aufzug fahren oder geradeaus fahren.
Genau, und wir haben über die relativ komplexe afferente Verschaltung gesprochen, bei der das Auge mit involviert ist, das Kleinhirn und auch die Extremitäten. Und das Auge spielt vor allem auch bei der klinischen Untersuchung eine unglaublich wichtige Rolle, weil wir hier halt Funktionsstörungen im vestibulären System, zum Beispiel Nystagmus, sehr gut sehen können. Und wir können den vestibulokulären Reflex messen, zum Beispiel über den Kopfimpulstest für schnelle Bewegung und mit der Kalorik auch die langsamen Bewegungen.
Okay, und das letzte Mal hat es ja schon angedeutet, dass Schwindel entstehen kann, wenn eines von den Gleichgewichtsorganen ein Problem hat. Wenn es jetzt der einzige Pathomechanismus wäre, also die einzige Ursache, dann fände ich Schwindel jetzt gar nicht so kompliziert, glaube ich.
Es klingt sehr mechanistisch, ein Knöpfchen ausgefallen und dann weiß man, was Sache ist. Es wäre dann schon immer noch kompliziert, weil wir nicht alles so ganz präzise messen können. Aber die Realität ist dann tatsächlich noch komplizierter meistens. Typischerweise, wir wollen ja immer alles ein bisschen klassifizieren, was uns komplexe Themen vereinfacht. Und wir teilen bezüglich der Ursachen den Schwindel in 4 Gruppen ein.
Gut, also die erste Ursache wäre dann, wie gerade erwähnt, eine periphere Schädigung. Also irgendwie was Peripheres meint, dass eines dieser 10 Sensoren oder vielleicht auch mehrere Sensoren eine Funktionseinschränkung aufweist oder eine Funktionseinschränkung beim Nervus vestibularis oder eben die in den 4 Hirnnervenkernen.
Exakto. Das mit den Hirnnervenkernen ist wichtig, um zwischen 2 Klassen zu differenzieren. Und ich bitte dich, erinnere mich gleich nochmal daran, ich will dazu nur was sagen.
Ja, mache ich gern. Die zweite Ursache wäre eine zentrale Schädigung, also zum Beispiel ein Schlaganfall oder wahrscheinlich auch ein Tumor.
Genau. Die dritte Ursache, das ist relativ häufig, bezeichnet man als psychogen, psychiatrisch oder wir beschreiben es im Brief gerne auch als funktionell. Und das können ganz unterschiedliche Ursachen im Detail sein, also die klassische Panikattacke, die sich dann halt als Schwindel äußert, aber auch ein sogenannter sekundär somatoformer Schwindel, den wir in der Regel als Folge einer akuten Schwindelerkrankung oder eines akuten Schwindelanfalls finden. Genau, darüber sprechen wir auch nochmal im Thema chronischer Schwindel, weil diese psychogenen Probleme da häufig nicht richtig erkannt werden. Und die vierte Ursache oder vielleicht besser vierte Kategorie oder Sammelkategorie, das sind so viele Erkrankungen, die man da zusammenfasst. Also an erster Stelle stehen da Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vielleicht noch so Stoffwechselprobleme. Und ein klassisches Beispiel dafür ist die Orthostase. Also bei Änderungen der Körperposition hat man weniger Durchblutung über die hinteren Gefäße und dann wird einem schwarz vor Augen und man fühlt sich schwindelig. Können aber auch zum Beispiel Herzrhythmusstörungen sein, Hyperventilation. Also da gibt es 1000 Ursachen, die noch nebenher auftreten können und hier in diese Kategorie so subsumiert werden.
Okay, ich sollte dich noch erinnern, du wolltest noch was zu den Hirnnervenkernen sagen.
Ja, genau. Also das greift jetzt ein bisschen vor. Ich wollte ja eigentlich alles systematisch besprechen, aber ich persönlich kann mir Dinge besser merken, wenn ich sie verstanden habe und möchte deswegen jetzt direkt hierauf eingehen. In der letzten Folge hatten wir ja über den vestibulo-okulären Reflex gesprochen. und wir hatten festgehalten, dass die Verschaltung direkt über die Vestibulariskerne zu den Augenmuskelkernen geht und dann direkt zum Auge weitergeht. Also unglaublich schnell ist. Nehmen wir jetzt mal an, ein Patient hat eine peripher vestibuläre Schädigung und ich mache so einen Kopfimpulstest. Was denkst du, ist der pathologisch oder nicht?
Also da der Schaden in der Peripherie ist, wird die Information nicht weitergeleitet werden. Das bedeutet, wenn man beim Kopfimpulstest eine schnelle Bewegung in die eine Richtung macht, kann das Auge diese nicht schnell sofort ausgleichen und bewegt sich erst mit dem Kopf mal mit.
Ganz genau. Der VOR ist dann ausgefallen und wir sagen, der Kopfimpulstest ist pathologisch. Gut, jetzt nehmen wir an, ein Patient hat einen Schlaganfall und ihm ist genauso schwindelig wie dem anderen Patienten. Er hat genauso einen Nystagmus, wie wenn er jetzt einen peripheren Ausfall hätte. Wenn wir jetzt den vestibulo-okulären Reflex auslösen über einen Kopfimpulstest, was glaubst du, was passiert?
Also da die Läsion, also die Pathologie nicht im Reflexbogen vom vestibulo-okulären Reflex ist, wäre der vestibulo-okuläre Reflex an dieser Stelle also erhalten, also der Kopfimpulstest nicht pathologisch. Das Auge kann also alle Ausgleichsbewegungen machen.
Ganz genau. Und jetzt zum zweiten Punkt. Du sagtest vorhin, dass Tumore auch eine zentrale Läsion auslösen können. Kommt vor. So wie wir das jetzt gerade besprochen haben, würde das bedeuten, dass beim Tumor der Kopfimpulstest immer normal ausfällt. Jetzt beim Stichwort Tumor denken wir HNO-Ärzte im Kontext Schwindel ja vor allem an das Acousticus-Neurinom oder man sagt ja auch vestibulares Schwannom, so synonym verwendet. Wie wäre das dann dort mit dem Kopfimpulstest?
Na gut, da ist es natürlich wiederum anders, ne? Das Acousticus-Neurinom ist ein Tumor vom Höhe- und Gleichgewichtsnerven und ist deswegen definitionsgemäß noch peripher. Dementsprechend wird dort der vestibulo-okuläre Reflex ausgefallen und somit der Kopfimpulstest pathologisch.
Ganz genau. Also ist noch peripher. Jetzt habe ich ja letztes Mal schon gesagt und auch schon am Anfang dieser Folge, dass die Anamnese unglaublich wichtig ist und wir in den allermeisten Fällen ohne aufwendige apparative Diagnostik eigentlich nur mit genauem Nachfragen die Probleme lösen können. Zumindest die Frage, was es für ein Schwindel ist. Und da möchte ich vielleicht nochmal so eine kleine Anekdote erzählen. Bevor ich mit dem Kollegen das Schwindelzentrum gegründet habe, also die Neurologie und die HNO, hat er jahrelang sehr erfolgreich eine sehr gute Schwindelsprechstunde gemacht, ohne apparative Diagnostik. Und diese Patienten haben wir ab und zu nochmal wieder gesehen. Und das hatte alles Hand und Fuß. Also man braucht eigentlich nicht unbedingt eine apparative Diagnostik. Und meine Herangehensweise war natürlich immer erstmal messen und dann gucken und dann interpretieren. Aber die Anamnese ist super wichtig. Und von ihm habe ich auch ein bisschen dieses Schema, also hier Credits an Jörn Pomper an der Stelle, dass sich so vier Bedingungen herauskristallisiert haben, die man bei diesen Schwindelpatienten immer abfragen sollte.
Okay, ich würde es mal probieren. Also das Erste, was man fragen sollte, ist natürlich immer die zeitliche Einordnung, oder?
Ja, genau. Also zum Beispiel, wie lange der Schwindel anhält, ob es ein episodisches Auftreten ist, ganz wichtige Frage. Also ob er immer wieder auftritt oder ob es ein einmaliges Ereignis ist und wie lange er denn dann besteht bei so einer Episode.
Als zweite Bedingung würde ich nach dem Schwindelcharakter fragen.
Ja, das ist so das ganz Klassische, ne? Dreht es, ist es ein Schwanken? Früher war Drehen HNO, Schwanken Neuros, kann man so jetzt nicht mehr stehen lassen, stimmt nicht mehr. Aber trotzdem gibt das einen gewissen Aufschluss schon über den Fokus, wo möglicherweise die Pathologie ist.
Okay, also mein dritter Punkt wäre Begleitsymptome.
Ja, super wichtig. Später, wenn es dann um die Subklassifizierung geht, also ob eine Hörminderung da ist, Tinnitus, Kopfschmerzen, ganz wichtig, Übelkeit, Erbrechen, sehr häufiges Begleitsymptom, vor allem um einzuschätzen, wie ausgeprägt die Symptomatik ist.
Ja, und als viertes würde ich sagen, sollte man auch immer nach Auslösern oder Einflussfaktoren fragen.
Genau, da gibt es viele wichtige Punkte. Ich denke, an erster Stelle ist die Bewegung zu nennen. Also wird der Schwindel nur durch Bewegung ausgelöst oder wird er durch Bewegung verstärkt? Aber da gibt es bei so spezifischen Erkrankungen wie zum Beispiel Bogengangsdeszenzen und so halt so ein paar Spezialfragen, die man in Detail dann reingeht. Zum Beispiel lösen laute Geräusche Schwindel aus. Also da gibt es dann viele Fragen, die man noch stellen kann. Und es ist auch ganz klar, dass man nicht immer alles abfragen kann. Aber dieses Grundgerüst hilft enorm. Gerade auch, weil ja in dem Bereich viele Fachdisziplinen beteiligt sind. Nicht nur HNO und Neurologie, häufig eben auch noch Augenärzte, Internisten. Und erfahrungsgemäß ist natürlich so, dass der sich in seinem Fach auskennt, tendenziell auch da eher spezifischer fragt. Und der Neurologe wird tendenziell weniger spezifisch oder vielleicht auch gar nicht zur Hörstörung fragen. Und der HNO-Arzt vielleicht weniger spezifisch zu Kopfschmerzen oder Sensibilitätsstörungen.
Und ich würde sagen, wir werden das Schema dann auch immer wieder bei den spezifischen Erkrankungen so aufgreifen und wiederholen.
Ich werde dich damit quälen. Und wir fangen heute schon damit an und starten mit einem sehr häufigen und klar diagnostizierbaren Krankheitsbild, damit wir mal einen guten Einstieg haben. Also, wir stellen uns folgendes Setting vor. Patient kommt zum Hausarzt, könnte auch niedergelassener HNO-Arzt sein, Assistent in der Uniklinik in der Nacht, spielt überhaupt keine Rolle. Der Patient stellt sich vor, sagen wir mal mittleres Alter, spielt aber keine Rolle, Geschlecht auch nicht. Und er berichtet Folgendes. Heute Morgen habe ich mich im Bett umgedreht und dann bin ich Karussell gefahren. So, das ist die erste Information, die du jetzt vom Patienten bekommen hast.
Okay, also dann nach unserem Schema würde ich zuerst mal fragen nach der zeitlichen Einordnung. Müssen wir wahrscheinlich nochmal nachfragen. Bisher habe ich dazu wenig Infos. Also wie lange dauert der Schwindel und hört er auf, wenn sich der Patient nicht mehr bewegt?
Also der Schwindel tritt bei Bewegung auf und dauert dann circa 30 Sekunden, hört dann aber wieder komplett auf. Wenn er den Kopf dann wieder bewegt, tritt der Schwindel wieder auf und hält 30 Sekunden an.
Also das zweite wäre dann der Schwindelcharakter. Der Patient beschreibt da hier einen Drehschwindel. Dritter Punkt wären die Begleitsymptome.
Ja, das hat er noch nicht gesagt. Deswegen Nachfrage, haben Sie eine Hörminderung, Ohrgeräusche, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Brechen? Und nee, hat er nicht, nur ein bisschen Übelkeit.
Gut, und vierter Punkt wären dann Einflussfaktoren, Auslöser. Also meine Frage wäre, was passiert, wenn Sie sich bewegen? Nimmt der Schwindel dann zu? Oder was passiert, wenn Sie sich nicht mehr bewegen?
Ja, der Schwindel wird direkt durch eine Kopfbewegung ausgelöst. Wenn der den Kopf stillhält, nach circa einer halben Minute bis einer Minute hört er wieder auf. Und andere Faktoren sind nicht aufgefallen. Okay, gut, du weißt jetzt natürlich, um welchen Schwindel es sich handelt. Hast du schon tausendmal in der Klinik gesehen?
Ja, klar, gut. Das ist der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel, also ein BPLS. Das ist sicher die häufigste akute Schwindelform, die wir sehen. Den hat übrigens auch Barani erstmals beschrieben.
Natürlich ein HNO-Arzt.
Natürlich, wie soll es anders sein? Und die Ursache für den BPLS sind die kleinen Steinchen, sogenannte Otoliten, die sich vom Sacculus oder vom Utriculus ablösen können. Zum Beispiel irgendwie durch ein Kopftrauma. Kann aber auch degenerativ passieren, weil es ja auch im höheren Lebensalter gehäuft auftritt, ne?
Genau. Also die Steinchen, es kann ein Steinchen sein, können wohl auch mehrere Steinchen sein. Wir sagen dann Grieß. Sieht man manchmal klinisch dann auch, hat man das Gefühl, dass es vielleicht mehrere Steinchen sind. Kann auch mal in zwei Bogengänge kommen. Und wenn die dann in den Bogengang reinrutschen, können sie dort Schwindel auslösen, entweder durch vermehrte Flüssigkeitsbewegung der Endolymphe, weil einfach diese Steinchen eine Nachbewegung machen, oder sie können auf die Ampulle drücken. Und das löst dann diesen ganz typischen Schwindel aus.
Jetzt die Gretchenfrage. Wir haben ja drei Bogengänge. Welcher Bogengang ist betroffen? Wie findest du raus?
Ja, da gibt es jetzt eine statistische Antwort drauf und eine klinische. Statistische Antwort ist relativ einfach. 90%, je nach Literatur, 80-90%, ich sage jetzt mal 90%, ist der posteriore Bogengang betroffen und circa 10% der horizontale. Anterior ist super selten, habe ich persönlich noch nie gesehen. Ist auch fraglich, ob es es überhaupt gibt. Literatur gibt es an vielleicht bis maximal 1-2%. So, und rechts ist etwas wahrscheinlicher als links. Gut, für die klinische Antwort müssen wir den Schwindel provozieren und uns natürlich wieder die Augen anschauen. Wie immer, weil wir natürlich praktisch veranlagte Menschen sind, fangen wir mit dem Wahrscheinlichsten an und das ist der posteriore Bogengang rechts.
Genau, und da gibt es ja zwei klassische Lagerungsmanöver, die wir durchführen für die Diagnostik. Einmal Dix-Hallpike und das Zermor-Manöver. Was nimmst du da lieber?
Ja, also ich habe hier natürlich erstmal Hallpike-Dix gelernt oder Dix-Hallpike. Ich weiß nicht, ist nach HNO irgendwie üblicher, aber ich persönlich finde das Zermor-Manöver jetzt angenehmer und besser für den Anfang.
Okay, warum?
Ja, also laut Studien sind die beide ähnlich gut, gibt es keinen wirklichen Unterschied, aber ich finde das Zermor-Manöver einfacher und man kann auch gleich besser befreien, finde ich. Genau, also am besten schaut man sich es in einem Video an, empfehle ich auch allen Studenten, die ich im Staatsexamen prüfe, weil das ist ein sehr dankbares Prüfungsthema. Sie sollen sich das mal auf dem nochmal YouTube-Video oder sowas anschauen. Aber wir versuchen das jetzt hier nochmal podcastgerecht zu erklären. Also, Patient sitzt seitlich auf der Liege, die Beine hängen runter. Wenn wir jetzt für rechts testen, dann dreht der Patient seinen Kopf 45 Grad nach links, also zur Gegenseite. Dann legt man den Patienten rasch auf die rechte Seite, also die betroffene Seite, und versucht, den Kopf in der 45 Grad Position zu halten. Und da sollte man dem Patienten auch helfen, wir sind ja da, denn da muss man auch ein bisschen präziser arbeiten.
Also anders ausgedrückt, in der Endposition liegt der Patient auf der Seite, auf der betroffenen Seite und hat den Kopf 45 Grad schräg nach oben gedreht.
Exakt. Und jetzt schauen wir uns natürlich die Augen an, mit oder ohne Frenzelbrille. Die braucht man da meistens nicht.
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da aber nicht immer sofort was sieht.
Ja, stimmt. Typischerweise gibt es da so eine kurze Latenz, so ein paar Sekunden und dann setzt dieser starke Drehschwindel ein. Möglicherweise war halt diese Steinchen sich erst in Bewegung setzen müssen. Okay, und das ist jetzt ganz wichtig. Man sieht bei diesem posterioren BPLS typischerweise einen Nystagmus, der aus zwei Komponenten besteht. Und zwar eine Abbiegkomponente, also eine schnelle Augenbewegung nach oben, und eine Rotation oder auch Torsion des Auges, also eine Drehbewegung. Und das ist ganz typisch. Es gibt es nur bei diesem PBPLS. Der Schwindel hält dann relativ kurz an, also 30-60 Sekunden, und hört dann auf, also ist dann komplett weg. Wenn man jetzt keine Augenbewegung sieht oder nur so ein ganz bisschen, dann muss man nochmal in die Ausgangsposition gehen und eben für die andere Seite testen.
Also für links wäre das dann Kopf 45 Grad nach rechts gedreht und schnell mit dem Körper links auf die Liege liegen.
Exakto.
Gut. Jetzt haben wir einen posterioren BPLS rechts diagnostiziert. Wie geht's dann weiter? Würdest du dann gleich das Befreiungsmanöver machen?
Tatsächlich ja. Also ich mache immer das Befreiungsmanöver gleich. Der Patient liegt so praktisch schon auf der Seite. Der hat ja schon jetzt einmal Schwindel gehabt. Also muss man sagen, der Patient, wenn er gelagert wird, spürt er auch einen sehr starken Schwindel. Und das ist natürlich unangenehm. Also wenn wir den jetzt provoziert haben, haben wir auch schon die Seite diagnostiziert. Also Diagnose ist schon gestellt. Und dann nimmt man den Patienten, am besten hält man den Kopf und schwingt ihn wie so ein Pendel um 180 Grad auf die Gegenseite rüber und lässt ihn da auch nochmal eine Minute in der Position liegen. Kopf guckt dann also schräg nach unten.
Okay, aber dann ist der Schwindel noch nicht weg.
Nee, da muss man den Patienten auch darauf vorbereiten, dass er dann einfach nochmal nach einer kurzen Latenz diesen starken, fiesen Schwindel bekommt, weil die Steinchen natürlich um eine Position im Bogengangssystem weitergewandert sind. Aber nach so einer Minute spätestens ist dieser Schwindel dann auch rum und dann kann man den Patienten hinsetzen.
Und dann ist der Schwindel weg?
Jein, der Drehschwindel ist dann weg. Aber die meisten Patienten haben dann noch so ein schwammiges Unsicherheitsgefühl. Sowas, was wir als Dizziness am Anfang definiert hatten. Im Schwäbischen sagt man dummelig. Und das kann auch noch so ein bisschen anhalten, kann auch so 2-3 Tage noch anhalten.
Und das ist ja auch wichtig, dass man das dem Patienten eben mitgibt.
Ist super wichtig, weil die denken dann, ich habe den Schwindel ja noch, auch wenn sich's anders anfühlt.
Jetzt hast du natürlich in deinem Beispiel gesagt, der Patient kommt zum Nachtdienst oder irgendwie zum Hausarzt. In der letzten Folge hast du immer erwähnt, wie wichtig beim Schwindel das Interdisziplinäre ist. Du musst jetzt der Patient mit dem BPLS trotzdem zum Spezialisten im Zentrum weiter, dass der interdisziplinär abgecheckt wird? Oder braucht er irgendeine weitere Diagnostik, CT, MRT?
Nee, also der BPLS hat da wirklich eine absolute Sonderrolle. Wenn es ein klassischer BPLS ist, den ich auch noch befreien konnte und man kann es ja dann nochmal wiederholen, das Manöver, ich mache es meistens nicht, aber man könnte es wiederholen und ist dann nicht mehr provozierbar, dann kann man sich eigentlich den Rest sparen. Die ganze Aktion dauert da eine Viertelstunde versus 4 Stunden Aufwand. Also ist für den Patienten und für einen selber schon ein erheblicher Unterschied. Und so mache ich das auch in der Sprechstunde. Also wenn es schon wirklich nach BPLS riecht, dann lasse ich die ganzen, und ich den nachweisen kann, dann lasse ich die ganz aufwendige Diagnostik weg.
Okay, vielleicht noch kurz zum HBPLS, also dem benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel vom horizontalen Bogengang. Der ist ja viel seltener als der Lagerungsschwindel vom posterioren Bogengang und der wird ja immer wieder auch übersehen.
Ja, leider. Ist auch nicht ganz einfach. Also zunächst, bevor ich jetzt auf den horizontalen Bogengang eingehe, der BPLS vom posterioren Bogengang ist auf jeden Fall das, was man sich aus dem zweiten Teil dieser Folge merken sollte und auch mitnehmen sollte, weil der ist wirklich am allerhäufigsten. So, wenn wir jetzt bei einer Lagerungsprüfung nicht den ganz typischen Nystagmus mit Abbiet und Rotation sehen, so wie wir es vorhin für den PBPLS beschrieben haben, könnte es ein Lagerungsschwindel vom horizontalen Bogengang sein. Der Nystagmus ist hier nämlich typischerweise ein horizontaler Nystagmus, also ziemlich genau das, wie man sich so einen klassischen Nystagmus vorstellt. Zur Testung machen wir die sogenannte Supine Head Roll oder Supine Head Roll Test. Und dieser Test ist super simpel, kann man sogar im Podcast gut erklären. Patient liegt auf dem Rücken, Kopf könnte auf dem Kissen sein, dadurch ist er so leicht inkliniert, ideal wären 30 Grad, muss aber nicht sein. Und dann dreht der Patient den Kopf im 90 Grad nach links oder nach rechts. Je nachdem, welche Seite man testen will. Und man schaut sich einfach die Augen an, idealerweise mit der Frenzelbrille.
Gut, und dann sollte man einen horizontalen Nystagmus sehen.
Ja, aber es kann 2 Schlagrichtungen geben. Entweder zum untenliegenden Ohr, dann sagt man geotrop, oder zum obenliegenden Ohr, da sagt man ageotrop. Geotrop, also unten, ist häufiger. Wichtig, wenn wir unsere Patienten mit der Supine Roll auf beide Seiten lagern und der Nystagmus sowohl links als auch rechts immer nach unten, also geotrop, nachweisbar ist, ist die wahrscheinliche Ursache eine sogenannte Kanalolithiasis. Betroffen ist die Seite, auf der der Nystagmus stärker ist oder auch wo der Patient sagt, da war es übler, da war es der Schwindel stärker.
Okay, Stichwort Kanalolithiasis. Das hatten wir bisher ja gar nicht so besprochen. Pathomechanismus sind ja die Steinchen und die bewegen sich im Bogengang und verursachen dadurch eine Endolymphbewegung, die dann eben zum Schwindel führt. Deswegen auch teils die kurze Verzögerung, wenn wir lagern, weil es etwas braucht, bis die Steinchen eben sich bewegen und dadurch der Schwindel einsetzt.
Genau. Und wenn wir jetzt aber einen ageotropen Nystagmus haben, also zum oben liegenden Ohr, das was selten ist, dann hängen die Steinchen wahrscheinlich direkt im Sensor, also der Cupula. Man spricht dann von einer Cupulolithiasis. Das ist dann übrigens noch mal ein bisschen komplizierter, und zwar die betroffene Seite ist dann die, wobei der Supine Head Roll weniger Nystagmus ist und der Patient sagt, er hat weniger Schwindel. Also ist ein bisschen verwirrend, aber das muss man sich an der Stelle merken.
Okay, also das war jetzt tatsächlich für mich auch neu.
Im Unterschied zum posterioren BPLS, wo man vor allem auf diese Mischung aus Abbiet und Rotation schaut, muss man sich halt hier vor allem die Schlagrichtung merken. Also irgendwas ist immer kompliziert.
Warum? Macht das einen Unterschied bei der Therapie? Oder, also ich kenne das Barbecue-Manöver für den HBPLS.
Super, das ist ja schon, Kolibri ist ja schon selten. Es macht einen Unterschied. Am besten schaut man sich das nochmal an. Da gibt es verschiedene Manuale, wie man dann vorgeht. Es gibt da nämlich insgesamt 4 Manöver, also 2 pro Seite, eins für geotrop und eins für ageotrope Nystagmen, zum Beispiel nach Gufoni oder eben diese Barbecue Roll, die du erwähnt hast, wo man sich wie so ein Würstchen in mehreren Schritten um die eigene Achse dreht. Aber wie gesagt, auch ich schaue mir das nochmal ganz genau an, weil da kommt es wirklich auf die Präzision an und da kann man sich einfach auch irren.
Okay, gut. Also zumindest mein Kopf raucht jetzt. Ich würde sagen, da sind wir heute am Ende angekommen. Ich versuche nochmal zusammenzufassen. Also wir haben heute über die Ursache von Schwindel gesprochen. Die kann man in 4 Kategorien unterteilen. Einmal peripher vestibulär, einmal zentral vestibulär oder zentral, dann psychogen oder funktionell. Und die 4. wäre divers, also zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme. Anamnese spielt eine wirklich zentrale Rolle. Und in der Anamnese sollten wir immer 4 Sachen erfragen. Das erste wäre die zeitliche Einordnung. Das zweite der Schwindelcharakter. Das dritte die Begleitsymptome. Und als 4. Auslöser oder Einflussfaktoren. Und mit dem Schema haben wir schon einen ersten Fall besprochen, BPLS, des posterioren Bogengangs, der eben besonders häufig ist. Und wir haben auch besprochen, dass bei der Lagerungsprüfung ein Nystagmus auftritt. Der hat eine Abbiet- und eine Rotationskomponente, das ist sehr, sehr typisch. Und bei dem seltenen HBPLS, also BPLS des horizontalen Bogengangs, hätte man diesen horizontalen Nystagmus gesehen. Behandlungen erfolgen immer über spezielle Befreiungsmanöver, Lagerungsmanöver, die es tatsächlich lohnt, auch nochmal im Video anzugucken.
Okay, ich finde, das hast du wie immer auf den Punkt zusammengefasst. Ja, dann bleibt mir eigentlich noch vielen Dank zu sagen für die tolle Folge.
Und mir bleibt noch zu sagen, dann war das Folge 7 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT. AV, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT.